Hallo liebe Alpha-Rüden und Alpha-Rüdinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge rund um den Hund. Heute geht es um die Körperpflege unserer Vierbeiner und wir wollen mal verschiedene Dinge beleuchten, die man richtig und falsch machen kann.
Richtig. Und ich steige mal poetisch ein. Also so wie die Augen der Spiegel zur Seele sind, ist das Fell quasi der Spiegel der Gesundheit des Hundes. Also wenn ein Hund ein glattes, glänzendes Fell hat, das sich nicht zu fettig anfühlt, nicht spröde, kann man daraus schon mal ein Stück weit schließen, dass er sich in einem guten Ernährungszustand und gut versorgt mit allen möglichen Nährstoffen befindet. Im Gegensatz dazu, wenn es eher spröde, matt, sehr fettig ist, könnte das ein Anzeichen für eine Infektion, Parasiten oder Nährstoffmangel sein.
Genau, und das Schöne bei der Fellpflege, natürlich gibt es nicht nur die Fellpflege erstmal für die Körperpflege, sondern da gibt es natürlich auch noch Ohren und Krallen und Zahnpflege, um mal kurz vorweg so die Oberthemen anzukratzen.
Aber gefühlt gerade im Moment bestehen die Hunde nur aus Fell.
Das ist richtig, ja. Aber die Fellpflege oder halt auch die generelle Pflege von Mensch zu Tier stärkt natürlich auch die Bindung zwischen Hund und Mensch. Fellpflege ist ja ganz oft auch so ein bisschen verbunden mit Kraulen. Also die Bürste, die ist ja so ein bisschen wie einmal richtig durchschuppeln, richtig durchkratzen, je nach Bürste, die man verwendet. Dabei sollte man halt immer gucken, gerade wenn man Verfilzungen hat oder Verknotungen oder so, dass man da wirklich mit behutsam oder dran geht und vor allem die Bürste auch gerade bei diesen grob zackigen Unterfellhaken einfach nicht zu fest aufdrückt. Sonst kann es halt schnell unangenehm werden.
Kleiner Bürstenhack. Es gibt wunderbare Sprays, die man vorab reinmachen kann und die Haare schon mal so ein bisschen auseinanderfuddeln.
Genau, das ist so ein bisschen wie bei den Menschen. Frauen haben das mit langen Haaren ab und an. Dieses Antiknoten-Spray, das gibt es ja auch für Menschen.
Mhm. Noch ein Bürstenhack habe ich für Leon, nämlich eine ausgemusterte Haarbürste von mir, nämlich so eine Entwirrbürste. Also die Frauen wissen jetzt, welche Marke ich meine. Funktioniert super bei langfälligen Hunden.
Ja, kommt aber auch immer drauf auf die Fellstruktur des Hundes an. Könnte man jetzt beispielsweise bei einem Husky nicht viel mit anrichten, einfach weil er so eine unglaublich dichte Unterwolle hat. Das also stimmt. Da ist es immer die Frage, einschichtiges oder zweischichtiges Fell, Länge des Fells, Dicke der Fellhaare selber. Aber für den Haartyp, für den Felltyp funktioniert sehr gut, das stimmt.
Und das zieht dann noch nicht. Nochmal kurz auf die Stärkung der Bindung zurückzukommen. In einem Rudel ist die gegenseitige Körperpflege auch ein soziales Ritual. Also das stärkt die Bindung der Hunde untereinander. Man kann oft beobachten, Hunde, die miteinander leben, dass sie sich gegenseitig die Ohren auslecken oder auch mal an den Pfoten gegenseitig schnüffeln, ob da alles in Ordnung ist. Also das ist ein sehr, sehr sozialer Akt für die Hunde.
Genau. Gerade bei Zweischichtfell passt sich das Fell dann auch den Jahreszeiten und den Witterungsbedingungen an. Bei vielen Hunden gibt es dann den sogenannten Fellwechsel und ein Sommer- und ein Winterfell, wo das Unterfell bzw. die Unterwolle im Winter deutlich dichter und deutlich länger ist und im Sommer halt viel, viel dünner und so ein bisschen wie ausgedünnt halt und kürzer.
Ja, ein bisschen fedrig.
Ein bisschen fedriger ist. Um halt im Winter vor Wärme und Nässe zu schützen. Also das ist ganz interessant zu sehen, wenn man mal so einen nassen Hund mit einem zweischichtigen Fell betrachtet, dann ist das Oberfell feucht nach dem Abrubbeln. Und wenn man dann mal so dazwischen rumwuselt und so ans Unterfell an Richtung Haut geht, dann ist das komplett trocken.
Ja, auf jeden Fall. Nächster Bürstenhack, wo du gerade die Unterwolle ansprichst und das Ausbürsten der Unterwolle, gerade die im Moment, wir sind auch fleißig schon dabei. Es gibt Firmen, die kaufen Hunde Unterwolle an, rausgebürstetes Fell, oder man kann die Sachen auch einschicken und sich selber Wolle davon spinnen lassen und dann kann man mit seinem Hund im Partnerlook gehen.
Ja, jein, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es nichts Wärmeres gibt als Wolle aus Unterfell gesponnen. Also wer sich daraus im Winter einen Schal oder eine Mütze strickt.
Genau, sagte ich ja. Man kann sich also
Partnerlook ist relativ. Also ich glaube nicht, dass du demnächst mit Stehohren rausgehst.
Aber mit dem gleichen Fell. Genau. Grundsätzlich zum Fell zu sagen ist, dass es eben Schmutz und Nässe abwehrt. Dafür hauptsächlich verantwortlich ist die Fettschicht der Haut, die das Fell gleichzeitig auch mit Nährstoffen versorgt und eine Art Säure-Talgschutzmantel um die einzelnen Haare bildet, die wiederum dann Schmutz und wasserabweisend wirkt und auch eine Isolierschicht bildet, also auch wieder zur Körpertemperaturregelung. Alter, was für ein Wort.
Ja, Körpertemperaturregelung.
Die reguliert den Bakterienhaushalt, also das Gleichgewicht zwischen guten und schlechten Bakterien auf der Haut und im Fell und hält auch den natürlichen pH-Wert der Haut.
Genau. Um da kurz nochmal auf die Körpertemperatur einzugehen. Wie wir alle wissen, können Hunde über die Haut, weil sie da keine Schweißdrüsen haben, ja nicht schwitzen, wie wir Menschen. Jetzt reguliert der Hund das ja über die Pfoten und übers Hecheln, um halt beim warmen Kühler aufzunehmen. Das Fell unterstützt den Hund aber insoweit darin, dass wenn es im Sommer wärmer ist, dass es dann halt dünner ist. Also das meinst du halt mit Regulieren.
Genau.
Nicht, dass da jetzt
diese Anpassung.
Nicht, dass da ein aktiver Teil jetzt vonstatten geht, sondern einfach passiv, ich bin im Winter dick und im Sommer dünn.
Genau. Kann man als Vergleich vielleicht nehmen, uns Menschen. Wir haben jetzt auch nicht im Winter dickere Haare und im Sommer dünnere Haare, aber weil wir ja aktiv über die Haut schwitzen können.
Ja, aber wir regulieren das Gleiche im Endeffekt mit Kleidung. Wir würden niemals im Sommer eine Winterjacke anziehen.
Ja, okay. Ne? Punkt an dich. Definitiv.
1:0. Mal gucken, wie es am Ende steht.
Genau, das Bürsten ist nicht nur dafür da, um die Bindung zu stärken und irgendwas Schönes zusammen zu machen und den Hund schick zu machen, sondern durch diese Regelmäßigkeit werden eben Schmutz, abgestorbene Hautpartikel entfernt. Das heißt, die Haut kann besser atmen. Es fördert aber auch die Durchblutung und die Teilproduktion der Haut. Sprich, ist wieder gut für die Bildung der natürlichen Fettschicht. Und die Haarwurzeln werden besser mit Nährstoffen versorgt und das neue Fell kann auch besser nachwachsen, weil wieder mehr Platz ist.
Ja, und je nachdem, wo der Hund sich mal so rumtreibt, ist mit einer recht feinen Bürste auch relativ einfach, mögliche Insekten aus dem Fell herauszubürsten. Das geht auch.
Ja, meine Lieblingskategorie heute, Bürstenhack.
Ja.
Hunde, die tatsächlich keine Unterwolle haben, sondern eigentlich nur Deckhaar, zum Beispiel auch französische Bulldoggen oder ähnliches, einfach zur Zeckenzeit mit einer Fusselrolle einmal abrollen nach dem Spaziergang.
Okay.
Und da bleiben die Zecken dran hängen, weil die können sich ja nirgendwo verstecken in dem Fell.
Wenn sie noch nicht gebissen haben.
Wenn sie noch nicht gebissen haben. Aber in der Regel tapern die ja immer noch so drauf rum. Also wenn ich auch gucke, wie lange das manchmal dauert, wo ich noch Lebende auf Leon absammle oder auch auf unseren anderen Hunden, funktioniert tatsächlich.
Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Hündin Gerda steht mitten auf der Hundewiese und Frauchen rollt mit der Fusselbürste über den Hund.
Lustiges Bild, aber es funktioniert.
Das ist ja der Knaller.
Geil, ne?
Ja, aber bildlich vorgestellt ist das herrlich. Gut, so gesehen zur Fellpflege haben wir jetzt erstmal einiges gesagt. Jetzt ist es aber so, wir kennen das nicht alle, aber viele wahrscheinlich, irgendwann hilft auch die Bürste nicht mehr. Das ist dann meist so, wenn der nächstbeste Misthaufen angesteuert wird oder sonstige Hinterlassenschaften, um den eigenen Geruch zu überdecken, schmeiße ich mich da rein und wälze mich durch. Schlammbäder sind auch immer gern gesehen, da kommt es ja mit der Bürste nicht mehr hinterher.
Da will ich auch nicht warten, bis das trocken ist.
So, und dann greifen viele zur Brause. Mhm. Man kann einen Hund mal duschen, auch von oben bis unten. Also die Pfoten nach dem Spaziergang mit lauwarmem Wasser zum Beispiel abspülen, um vielleicht auch im Winter Salz abzuspülen. Das spricht nichts dagegen.
Oder den Hund auch einfach im Sommer mal abzubrausen, um ihn zu kühlen.
Generell beim Duschen des Hundes wirklich mit Einsatz von Shampoo von oben bis unten, von vorne bis hinten, sei gesagt, zu häufiges Duschen zerstört die natürliche Fettschicht der Haut und dementsprechend den natürlichen Schutzfilm der Haut. Deshalb auch gerade bei Shampoos immer darauf achten, wie ist der pH-Wert, also kein menschliches Shampoo verwenden. Die Hundehaut hat einen anderen pH-Wert als die Menschenhaut. Da gibt es extra Shampoos, aber auch da variiert es ein bisschen. Von daher, man kann es mal machen, aber man sollte jetzt nicht sagen, hey, morgen ist Sonntag, heute Samstagabend gehst du in die Badewanne. So und das einmal die Woche.
Nee, das eher nicht. Also im besten Fall wirklich einfach auf klares Wasser zurückgreifen, ne? Wie du eben schon gesagt hast, mal die Pfoten im Winter abwaschen oder auch im Sommer zum Kühlen. Oder auch mal, Leon war ja ein paar Monate Baustellenhund, Danach durfte er dann auch mal unter die Dusche, weil wenn du ihn angefasst hast, hat er überall geknistert vom ganzen Staub. Am besten wirklich immer mit klarem Wasser einfach so weitestgehend abspülen. Aber es gibt auch Härtesituationen, da muss es schäumen.
Ja, das hatten wir tatsächlich mal. Das war relativ zu Anfang. Da ist TJ ja auch frei gelaufen und wir waren schon auf dem Rückweg. Und kurz vor dem Punkt, wo ich ihn mal angeleint habe, ich habe ihn dann gerufen. Der guckte mich kurz an, drehte sich um und gab vollkommen Hackengas. Und ich dachte mir so, okay, jetzt ist vorbei. Wir haben es immer an so einem 2 Meter hohen Misthaufen vorbeigeschafft, weil er da schon angeleint war. Da war ich 1 Meter zu spät. Auf dem Weg nach Hause im Auto, alle Fenster runter. Es waren draußen so 25 Grad. Man kann sich vorstellen, die Temperatur mit diesem Geruch in der Mischung. Er fand sich ganz toll. Das war so das einzige Mal bis jetzt, wo ich diesen Hund duschen musste. Hat aber funktioniert. Der saß wie ein begossener Pudel in dieser Dusche, kauerte sich in die letzte Ecke und meidet zumindest seitdem jeden Misthaufen.
Herr Leon ist ja nicht so treffsicher, wenn er sich mal in irgendwas Übelriechendem wälzen möchte. Er ist aber tatsächlich mal, da war auch ziemliches Ekelwetter, beim Wälzen abgerutscht und in so eine Ablaufrinde von so einem Misthaufen reingerutscht, aber so mit der vollen Körperlänge dann auch.
Oh nein.
Das ist richtig ekelhaft.
Oh, also wer diesen Güllegeruch am Hund hat, der hat entweder einen verdammt starken Magen.
Das ist ekelhaft.
Oder riecht nichts mehr.
Nee, danach sowieso nicht mehr.
Das ist unglaublich.
Genau. Aber bleiben wir erstmal bei dem normalen, alltäglichen, hoffentlich ja, ohne Exkremente oder ähnliches.
Sollte ja auch nur ein Exkurs zum Duschen sein.
Völlig korrekt. Aber damit auch, Gott sei Dank, hoffentlich erwähnt und überall angekommen. An sich hängt die Häufigkeit der Fellpflege, des Bürstens von der Fellänge und der Struktur ab. In der Regel ist es so, dass Langhaarhunde ein bisschen pflegeintensiver sind als Kurzhaarhunde. Es gibt aber auch noch so ein paar Spezialfälle, also zum einen nicht haarende Hunde, Rau- und Raterhunde, nicht allergene Hunde.
Hypoallergene Hunde,
also
oder auch der Pudel.
Oder der Pudel, oder halt, wie es schon sagt, Deutschstrater, Rauhaardackel, Labradudel, Goldendudel und so weiter. Bei denen findet kein Fellwechsel statt, beziehungsweise das Deckhaar löst sich nicht von alleine. Die heißt, sie müssen regelmäßig getrimmt werden. Da wird mit einem speziellen Messer, einem Schweißmesser, abgestorbenes Fell mitsamt der Wurzel entfernt. Hört sich mega brutal an, aber der Hund merkt es nicht. Das ist völlig in Ordnung für den Hund.
Genau, die Haarwurzel, wie du selber sagtest, ist ja in dem Punkt schon abgestorben, ist also nicht mehr so fest verankert in der Haut. Und wenn man es drüber zieht, das ist... wenn man sich als Mensch so ein Härchen rauszieht, dann ist das super unangenehm. Aber
da lebt die Wurzel ja auch noch.
Da lebt die Wurzel noch, genau. Und womit ist das zu vergleichen?
Das ist vom Prinzip ja nichts anderes, als wenn wir uns die Haare kämmen.
Genau, und das, was lose ist, kommt mit raus.
Richtig, also man merkt es tatsächlich nicht. Ich habe übrigens noch einen kurzen Nachtrag zum Baden.
Hast du noch einen Hack?
Nein, kein Badehack. Sondern das ist auch nochmal zu dem pH-Wert Gedöns mit dem Shampoo. Wenn man die Hunde zu oft badet und dann vielleicht noch mit dem falschen Shampoo, kann das wirklich auch ganz schlimme Hautkrankheiten fördern und hervorrufen. Also von Ekzemen über offene Stellen und so weiter. Damit ist wirklich nicht zu spaßen.
Schuppenflechte. Also richtige Platten auf der Haut.
Dann. Ja, also damit ist wirklich nicht zu spaßen.
Ja. Jetzt hatten wir ja gerade das Trimmen. Jetzt kommen wir mal zum schön umstrittenen Scheren eines Hundes. Es gibt ja Hundefriseure, die haben auch ihre Daseinsberechtigung in meinen Augen.
Absolut.
Geschoren werden können Hunde mit einem einschichtigen Fellaufbau, weil dort keine Unterwolle ist oder kein Unterfell ist, was dann in Mitleidenschaft gezogen wird. Bei einem einschichtigen Fell kann gekürzt werden. Natürlich sollte immer auf die Länge geachtet werden. Also bis auf die Haut runterscheren macht einfach keinen Sinn, weil das Fell ja auch eine Schutzfunktion für die Haut an sich hat. Ich denke da zum Beispiel mal bei Nackthunden an den Sonnenbrand.
Oh Gott. Bitte nicht ins Waxing-Studio gehen mit euren Hunden. Lasst noch was dran.
Nein, also das Fell hat dann seine Daseinsberechtigung und man kann den Hund zum Sommer hin tatsächlich kürzer scheren, wenn man merkt, dass der Hund auch mit Hitze zu kämpfen hat. Nur wenn ich jetzt das Haar zu kurz schere, ich meine, jetzt verstehen mich vielleicht Männer, irgendwann setzt der Haarausfall ein und dann sollte man sich die Pläte mal mit Sonnencreme eincremen. Man hat so schnell einen Sonnenbrand.
Das war Ruhrpott für Glatze.
Pläte kennt man. Soll ich sagen, eine Murmel? Also bitte. Auf jeden Fall, gerade da, wenn das Haar dann lichter wird, dann kriegt man schneller mal einen Sonnenbrand auf den Kopf. Nichts anderes ist es beim Hund, wenn man ihn zu kurz schert.
Ja, definitiv. Du sagst ja eben schon, dass vorwiegend Hunde mit einem einschichtigen Fellaufbau geschoren werden können. Dabei kommt es übrigens nicht darauf an, ob der Hund einen Fellwechsel hat oder nicht. Also ob er ein Drahthaarhund ist oder eine französische Bulldogge oder ähnliches, sondern da geht es rein um den Schichtaufbau des Fells.
Genau. Wenn man jetzt ein zweischichtiges Fell scheren würde.
Oder sogar dreischichtiges.
Oder sogar dreischichtig. Was allerdings sehr selten ist. Also nehmen wir mal zweischichtig, weil das noch mit am meisten verbreitetsten zum Einschichtigen ist.
Ich wollte ja nur sagen, dass es gibt.
Ja. dann verliert der Hund beim Scheren das Oberfell. Und das Unterfell muss jetzt die Hauptaufgabe eigentlich übernehmen, wofür es überhaupt nicht geeignet ist. Weil das Oberfell dient als Schutzschicht. Also wenn man sich jetzt mal einen Lack vorstellt, der hat eine Basis, der hat einen Farblack und der hat einen Klarlack. Eine Klarlack ist die Schutzschicht, damit der Farblack nicht verblasst.
So, ja.
Wenn ich den Klarlack jetzt runternehme, dann leidet der Farblack. Mhm. Du kommst auch mit Lifehacks, die Frauen verstehen. Also kann ich auch solche Vergleiche
ziehen. Das ist, als wenn man sich die Nägel lackiert, Mädels, und man macht nochmal einen Oberlack drüber. Dann blättert der Nagellack schneller ab.
Lack ist Lack.
Da ist der Lack.
Wenn der Lack ab ist, ist doof.
Ja, das kann, um mal zurück zum Thema zu kommen, also Hund, mehrschichtiger Fellaufbau, geschoren. Dann kann es passieren, dass die Unterwolle übermäßig wächst. Also die kriegen dann auch so eine andere Struktur. Das wird so eine Mischung aus Deckhaar und Unterwolle und die sehen aus wie geplatzte Wattebällchen. Oder dass sogar das Post-Dipping Alopezie auftritt. Das bedeutet kahle Stellen im Fell oder auch nur der büschelweise Wuchs von Deckhaar.
Genau, das dann sieht fast ein bisschen aus wie ein Hotspot. Hm. Da fällt dann entweder das Unterfell komplett aus und es wächst dafür Deckhaar oder halt umgekehrt und es ist nicht schön und es ist auch für den Hund nicht angenehm.
Nein, also es bringt den ganzen Biorhythmus durcheinander.
Und es dauert unheimlich lange, das wieder wirklich gerade zu biegen, weil theoretisch müsste man wirklich hingehen und den Hund nackt scheren, damit es neu vernünftig wachsen kann. Oder es ist wirklich ein sehr, sehr langer Kreislauf, bis sich das wieder reguliert hat. Deshalb auch wenn man es schön findet, gesund ist es keineswegs, bitte nicht machen.
Nein, bitte nicht. Nächster Sonderfall sind filzhaarige Hunde, zum Beispiel der Puli. Das ist hier Bob Marley mit seinen Rasterlocken unter den Hunden. Bei dem ist es, diese Verfilzung ist ein ganz natürlicher Prozess bei dem. Der hat eine ganz spezielle weiche und dicke Fellstruktur und dadurch verfilzt das Fell schon, wenn es ein paar Zentimeter lang ist und bietet dann für ihn die optimale Isolierung und das schadet nicht der Haut. Also das ist bei ihm naturgegeben, die Verfilzung. Was wir sonst versuchen zu vermeiden durch Bürsten oder ähnliches, der braucht das.
Genau, ja, gerade schon angesprochen, nächster Spezialfall ist der Nackthund, der halt definitiv im Sommer wie auch im Winter an sonnigen Tagen, also eigentlich immer dann, wenn der Himmel blau ist, braucht der einen UV-Schutz, weil der halt ja diesen natürlichen Schutz vor der Außenwelt halt gar nicht mehr hat und da hat man halt oft auch das Problem, das Fell schützt vor Parasiten und Insekten, dass sich dort in den Falten, gerade so Achseln, Schenkel, dass man da wirklich äußerst aufpassen muss, dass dort aber auch durch Reibung von Haut auf Haut keine Scheuerstellen entstehen, kein Befall ist, kein Sonnenbrand entsteht. Also ja, wir haben schon mal über die Qualzuchten gesprochen. Es ist grenzwertig.
Ja, und nicht nur der Schutz im Sommer vor der Sonne, sondern im Winter auch wieder das Fell ersetzen. Das heißt Pulli, Mantel und so weiter.
Da kann man dann wieder im Partnerlook rausgehen.
Da kann man wieder im Partnerlook gehen. man kann natürlich auch das, ja, das Aussehen und die Gesundheit des Fells durch Nahrungsergänzungsmittel noch beeinflussen oder unterstützen, zum Beispiel durch die Zugabe von hochwertigen Ölen wie Lein, Hanf oder Fischöl, Lebertran, Lachsöl und so weiter oder Bierhefe. Also das wirkt sich nochmal förderlich auf das Fellbild aus.
Genau, also wir als Menschen haben ja gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln immer so kleine Vorurteile. Das ist dann so die Brausetablette aus dem Supermarkt, wo dann alle Vitamine von A bis Z drin sind. In dem Fall Nahrungsmittelergänzung kann auf rein natürlicher Art entstehen. Was wir zum Beispiel gerne machen, was ein super schönes Fell gibt, ist einmal die Woche ein rohes Ei ins Futter.
Der Klassiker.
Das ist der absolute Klassiker. Es gibt ein schönes, glänzendes, weiches Fell, was nicht verfettet ist. Oder wie du schon sagtest, diverse Öle, die man gerade natürlich auch, wenn man roh füttert, also wenn man barft, sowieso mit dazugeben muss. Allerdings auch bei jeglicher Form von anderem Futter unterstützend wirken können. Wobei man bei Ölen immer ein bisschen aufpassen muss. Also gut, zu viel ist nicht immer gut.
Nein, das kann nicht. Nein, da sollte man wirklich auf die Dosierung achten. Und es kann zum Beispiel auch gerade alten Hunden im Fellwechsel helfen, wenn man dann einfach noch ein bisschen was hinzugibt. Hm. Wir hatten das jetzt diesen Winter das erste Mal mit unserem Opi, dass der nicht so gut gewechselt hat und noch nicht so viel Unterwolle bekommen hat. Solche Hunde kann man da ein bisschen, den kann man unter die Arme ein bisschen greifen, dass das einfacher geht und das Fell einfach ein bisschen besser wächst.
Genau. Jetzt kommen wir mal zu so einem fließenden Übergang. Hat auch noch was mit Fell zu tun, aber wir sind bei einem anderen Körperteil angekommen, nämlich den Ohren.
Die Öhrchen.
Und da gibt es ja auch so ein paar Vorurteile, die man vielleicht mal angehen könnte. zum Beispiel, eigentlich rein logisch natürlich, aber gar nicht der Fall ist, ein Hund mit Stehohren, der hat ja eine volle Angriffsfläche, der muss ja eigentlich einen vollen Dreck da reinkriegen. Ist aber gar nicht so der Fall. Es gibt, also dadurch, dass der Hund wie der Mensch auch durch den Ohrenschmalz den Dreck bindet.
Ihr merkt schon, jetzt wird es richtig lecker.
Ja. fließt dieser Dreck bei Hunden natürlich ab. Das ist dann oft, wenn so die Pfote einmal ins Ohr gesteckt wird und so ein bisschen geschubbert und gekratzt wird und danach dann die Pfote abgeschlabbert wird. Tut mir leid, liebe Hundebesitzer.
Ich sag doch, es ist eklig.
Es ist aber leider so. Und so reinigen Hunde ihre Ohren eigentlich selbst. Und deshalb, dadurch, dass Stehohren halt aufrecht gut belüftet sind, wo kein Wärmestau entstehen kann, wo sich keine Feuchtigkeit bilden kann, sind es eigentlich mit die saubersten Ohren von allen Hunderassen.
Genau. Das Einzige, es ist natürlich alles allgemein gesagt. Es kann auch sein, dass ein Hund mit Stehohren zum Beispiel verengte Gehörgänge hat, wo man dann mehr drauf achten muss. Aber an sich hast du recht. Ich nehme mal das Gegenbeispiel, die Schlappöhrchen. Die sind schon sieht man von außen, schlechter belüftet. Da hängt immer irgendwie was vor und sind dadurch eigentlich ein guter Ort für Keime, Bakterien und Pilze.
Weil sich auch die Feuchtigkeit da besser stauen kann.
Genau, also da sollte man wirklich am besten täglich einmal kurz reingucken. Nicht fassen, nicht sauber machen, wenn da nichts ist. Also ein bisschen Ohrfluss ist eigentlich normal. Achtet drauf, dass nichts riecht, dass es nicht so ein bräunlicher Ausfluss ist oder ähnliches. Dann haben wir noch das Zwischending.
Das Zwischending, die Knickohren. Und da sind halt die Verschmutzungen aufgrund von verengten Gehörgängen recht stark. Dadurch, dass das Ohr ab der Hälfte abgeknickt ist, verdreht sich die Ohrmuschel und der Gehörgang vom Hund, das ist anatomisch nicht anders möglich, ist enger als bei Stehohren, aber auch bei Schlappohren, weil da der Gehörgang sich mit der Entwicklung nach außen gedreht hat. Und deshalb ist da die Ansammlung von Verschmutzungen höher.
Dann haben wir natürlich noch, so einen Hund haben wir übrigens auch, nämlich Alana, mit sehr stark behaarten Ohren. Auch nicht immer schön, denn das Fell kann zum Beispiel in die Ohren hineinwachsen und so den Gehörgang verstopfen. Das heißt, der Ohrenschmalz kann da nicht mehr richtig abfließen.
Genau, und dann verklebt Fell mit Ohrenschmalz. Und ich meine, das Resultat, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das kann sich jetzt jeder denken. Bitte nicht als Ausrede benutzen, mein Hund hört deshalb nicht. Der hat zu viel Fell im Ohr, deshalb hört der nicht.
Nein, auf keinen Fall. Aber Ohren bitte regelmäßig kontrollieren. Aber auch hier gilt, wenn nichts ist, bitte auch nichts unternehmen. Also Ohren, die gesund sind, sprich die kühl sind, sauber, gut durchblutet, nicht riechen, bitte nicht unnötig sauber machen.
Und wenn ihr einen etwas nervöseren, vielleicht auch schreckhaften Hund habt, tut euch selbst einen Gefallen. Setzt nicht die Schere an. Das kann. Ohren sind sehr stark durchblutet.
Das kann schief gehen.
Und ein kleines Ohrzucken kann da schon ganz schief gehen.
Genau. Wie gesagt, wenn die Ohren in Ordnung sind, nicht unnötig pflegen oder so, sondern einfach so lassen, wie es ist. Denn sonst haben wir das Gleiche wie beim Fell, dass der natürliche Schutz der Haut zerstört wird.
Ja, aber woran erkennt man denn, dass die Ohren gesund und in Ordnung sind?
Die sind kühl, sauber, gut durchblutet und stinken nicht.
Genau, das ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor.
Das habe ich eben schon gesagt.
Mit kühl?
Ja.
Oh, wann?
Vor ungefähr 30 Sekunden.
Verflixt. Sollte aufpassen, wenn ich...
Du solltest mir ab und zu zuhören.
Muss ich? Entschuldigung. Genau. Ja, wenn denn doch mal was vorhanden ist und man dann wirklich, ich sag mal, eingreifen muss, dann wir als Menschen nehmen die Wattestäbchen. Machen uns die Ohren.
Sollen wir eigentlich auch nicht?
Sollen wir eigentlich auch nicht, aber sind wir ehrlich, sind am meisten verbreitet und wer kann sich nicht davon freisprechen, die schon mal im Ohr gehabt zu haben? Tut es beim Hund bitte nicht. Denn in dem Moment, wo wir das Wattestäbchen einführen, wissen wir, was wir tun und halten still. Wenn man dem Hund so ein Stäbchen ins Ohr steckt, dann zuckt er. Und wenn es nur das Ohr ist, was zuckt. Und deshalb ist halt die Verletzungsgefahr sehr hoch. Und wenn man wirklich mit dem Stäbchen das Trommelfell trifft, das ist zum einen ein unheimlicher Schmerz und es kann zu Folgeschäden kommen.
Und gleicher Grund wie bei uns Menschen, dass eher die Gefahr besteht, Schmutz und Ohrenschmalz wieder in den Gehörgang zu schieben oder weiter in den Gehörgang zu schieben und dort festzudrücken, als im Endeffekt zu entfernen. Also zum Reinigen der Ohren ein weiches, fusselfreies Tuch. Das ist, als wenn ich irgendwie über einen Glastisch rede gerade.
Das kann man sogar mit lauwarmem Wasser leicht anfeuchten, dann geht es noch ein bisschen besser.
Genau, oder es gibt so Ohrenreiniger, da gibt es Sprays, da gibt es Tropfen, die kann man vorher reinmachen, die Ohren so kurz anmassieren und das damit dann einfach rauswischen.
Genau, so, dann haben wir das Öhrchen abgehakt, unser Hund hört wieder.
Zumindest anatomisch.
Ja, dann gucken wir, dass er jetzt vernünftig läuft.
Jo.
Denn unser nächstes Thema ist die Pfotenpflege. Und die ist natürlich vor allem im Winter ganz wichtig. Gerade schon kurz angesprochen, mit lauwarmem Wasser die Beine abzuspülen, die Pfoten abzuspülen. Allein schon wegen dem Salz, was nun mal auf unseren Straßen ist. Streudienst. Und der Hund hat ja keine andere Wahl. Entweder man zieht ihm Schüchen an, dann laufen die meisten wie ein Storch im Salat. Oder er läuft halt übers Salz.
Pfotenheck. es gibt Schnellreiniger für Hunde. Gleiches Prinzip wie bei Menschen Trockenshampoo. Den kann man super auf die Pfoten, gerade wenn das so klebriger Dreck ist, sprühen und das mit dem Handtuch abfrottieren. Oder es gibt eine, das kennen vielleicht aus unserer Generation noch einige, Slime, also so eine matschige Masse als Pfotenreinigungsmittel. Masse. Da kann man die Pfote so reindrücken und dann zieht es den Schmutz ab.
Und der Vorteil bei dem Zeug ist, das drückt sich halt auch zwischen die Zehen und geht auch dazwischen und zieht es raus und ist nicht nur oberflächlich.
Genau.
Gut, generell im Winter aufgrund der Kälte und des verhärteten Bodens oder auch, wie gesagt, dem Streusalz, immer mal drauf achten, wie sind die Pfoten von der Haptik her? Sind die verhärtet, sind die verhornt? Oder läuft der Hund viel auf Schotter und Gestein, dann mit Pfotenbalsam arbeiten. Das ist auch so ein bisschen wie bei uns Menschen. Solange das weich und geschmeidig bleibt, ist eine Hornhaut gesund und gut. Wird sie trocken und ist verhärtet, kann sie reißen. Und der Hund braucht seine Pfoten mehrfach am Tag.
Pfoten-Fact. Die Hornhaut ist 50 Mal so dick wie die normale Haut des Hundes.
Ja, natürlich, klar. Das ist ja, als würdest du den ganzen Tag über barfuß draußen über Stock und Stein laufen. Wie würden deine Füße aussehen? Hobbits. Das mehr sage ich dazu nicht. Als Pfotenpflege oder als Pfotenbalsam kann man zum Beispiel Pferdebalsam nehmen. Da bekommt man in jedem Reitbedarf oder auch im gut sortierten Tierbedarf. Dann gibt es einen sogenannten Hirschtalg. Das ist Ja, Talg ist halt eigentlich schon klar, das ist ja eine Fettschicht, die ober- und unterhalb der Haut sitzt. Man kann auch Kokosöl nehmen.
Das kann man für alles nehmen.
Pfotenfekt: Kokosöl kann auch dazu führen, dass der Hund die nächsten 5 Stunden nur dabei ist, seine Pfoten abzulecken. Je nachdem, welchen Geschmack der Hund favorisiert.
Callback, Fellhack. Wir hatten das ja mit den Zecken vorhin kurz das Thema. Es ist mir aber nicht eingefallen, aber mir fällt das jetzt ein. Man kann auch im Sommer ein bisschen Kokosöl, das schmilzt ja bei Körpertemperatur, zwischen den Händen verreiben und dem Hund so übers Fell gehen. Dann können die Zecken nicht anhaften.
Ja, führt auch dazu, dass der Hund sich nur noch ableckt.
Ja.
Oder wir haben verrückte Hunde.
Oder sie riechen, und sie riechen gut.
Wer den Duft von Kokos mag. Es gibt halt verschiedene Arten von Pfoten, verschiedene Arten von Rassen. Und bei vielen Hunderassen ist es so, dass zwischen den Zehen Fellwuchs entsteht, der mit der Zeit halt etwas Überlänge nimmt. Ist grundsätzlich auch ein Tastsinn, ist aber zum Beispiel im Winter, gerade bei weichem, langem Fell, sehr schwierig. Gerade wenn der Schnee, also wenn Schnee liegt, so wie jetzt in diesem Jahr, und der Wind und der Schnee relativ feucht und pappig ist, das haben wir zum Beispiel bei Leon ganz extrem, dann bleibt dieser Schnee an diesem Fell kleben und unter der Pfote bildet sich so ein richtiger Eisballen.
Durch die Körperwärme schmilzt er halt immer wieder an und durch den neuen Schnee kommt immer mehr
Und durch den
dazu.
Druck, den der Hund durch sein Eigengewicht halt auch auf die Pfote gibt, wird das komprimiert. Und dann hat der Hund halt ruckzuck Eisball und kann einfach auch nicht mehr laufen. Das ist, als würde der auf Blitzeis
Ja,
laufen.
das tut ihm auch weh. Das
Und
sind
es tut.
schlicht und ergreifend Schmerzen.
Genau. Also, wenn man vielleicht so ein bisschen absehen kann, wenn der Wetterbericht Schnee und Eis androht, mal kurz unter die Pfoten gucken, wie lang ist das Fell vielleicht. Da kann man tatsächlich am besten mit so einer Arzneischere, mit so einer Verbandsschere, weil die vorne die abgerundeten Ecken hat, da kann man nicht viel Schaden mit anrichten. Da einfach gar nicht wirklich ganz kurz bis auf Ballenlänge schneiden, sondern ja, man kann so einen halben Zentimeter, würde ich sagen, kann man einfach stehen lassen, einfach einmal entlang kürzen und der Hund hat keinerlei Probleme, im Schnee zu laufen.
Im Tierbedarf gibt es auch oft so Scheren, die sehen eigentlich fast aus wie Nagelscheren von der Größe her. Das heißt, sie sind ein bisschen handlicher als diese Verbandsscheren und die sind vorne abgerundet. Die eignen sich dafür auch sehr gut. Was man auf die Pfoten nicht schmieren sollte, sind Vaseline und Melkfett, da sie den Ballen luftdicht abschließen. Das heißt, darunter können sich schnell Bakterien oder Ähnliches bilden.
Und wie wir ja gerade darüber gesprochen haben, regulieren Sie die Temperatur auch darüber.
Das kommt auch noch dazu. Und die werden auf Basis von Mineralölen hergestellt und sind in Verdacht, krebserregend zu sein. Das heißt, es geht noch nicht mal darum, dass wenn man das auf die Pfoten, auf die Ballen aufträgt, sondern wenn der Hund das eben ableckt und dann oral aufnimmt, dass es dann krebserregend sein kann.
Klar. Jetzt haben wir den Unterteil der Pfoten soweit auch behandelt. Der Hund hat wunderbar weiche Ballen, alles ist super gekürzt vom Fell. Alles top, also Hund hört und Hund läuft. Möchte man meinen. Was noch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ist nämlich die Krallenpflege.
Da ist es wichtig, die richtige Farbe auszuwählen, wenn man sie lackiert.
Bitte was? Da ist der Lack mal sowas von ab. Nein, bei zu wenig Krallenabrieb, das kann zum Beispiel entstehen, wenn der Hund nur weiche Waldwege läuft und gar nicht irgendwie harten Untergrund hat, so dass einfach die Kralle ja kein natürlich, ich sag mal, keine natürliche Nagelfeile hat. Dann kann es dazu führen, dass die Kralle immer weiter wächst. Und das kann zu Fehlstellungen der Zehen kommen. Das kann grundsätzlich zu Schonhaltung führen und dementsprechend zu Gelenkschäden, zu Muskelverspannungen. Oder wenn es wirklich bei einem jungen Hund ist, der noch im Wachstum ist, auch zu Fehlstellungen im Wachstum, was halt wirklich große Folgeschäden auch mit sich führen kann. Deshalb ist auch eine gesunde Krallenlänge natürlich wichtig. Hunde, die viel Asphalt laufen, haben, das kann man mal beachten, haben zum Beispiel sehr, sehr kurze Krallen. Und ja, im Alter werden die Krallen aber auch immer härter. Und da hilft dann auch irgendwann die Asphaltfeile nicht mehr viel. Da muss man dann so ein bisschen gucken, wie lang. Das kann man auch wieder selbst machen, Krallen schneiden. Bieten aber eigentlich auch alle Tierärzte für einen ganz, ganz geringen Preis mit an.
Ja, nicht nur das. Man muss ja auch nicht nur auf die richtige Länge achten. Man muss gucken, dass man das Leben in der Kralle nicht verletzt. Bei hellen Krallen sieht man es. Bei dunklen Krallen würde ich generell von abraten, das selber zu schneiden. Weil jeder, bei dem der Hund schon mal nur eine eingerissene Kralle hat, weiß, dass die bluten wie die Schweine auf der Schlachtbank. Ja. Ansonsten sich es vom Tierarzt einfach mal zeigen lassen. Das muss auch in einem gewissen Winkel abgeschnitten sein. Der kann einem auch die richtige Länge zeigen. Also da würde ich mir auf jeden Fall entweder vom Tierarzt oder von einem gescheiten Hundefriseur, von einem Groomer, die bieten das auch an, zumindest einmal zeigen lassen, wie die sein sollen. Ansonsten gibt es auch noch Pfotenhack, Krallenhack.
Feilen.
Elektrische Feilen für Hundekrallen.
Darf ich dir damit gleich die Nägel feilen?
Auf gar keinen Fall. Richtig coole Dinger. Ich finde die super. Ich würde die auch super gerne mal wirklich selber ausprobieren. Richtig dauerhaft. Okay. Finde ich eine coole Idee, weil man eben ganz wenig immer nur abmacht. Man kann zwischendurch selber gucken, kontrollieren. Aber halt nicht gleich schnipp, schnapp, Kralle ab. Bitte kein Nagelknipser benutzen, keine Nagelschere von einem selber, keine Nagelfeile von einem Menschen.
Das hat einfach den Grund, dass die Kralle eines Hundes natürlich deutlich dicker ist als der menschliche Nagel. Und wenn man zum Beispiel einen Nagelknipser benutzen würde, kann es sein, dass die Kralle splittert oder Faserrisse bekommt, weil sie einfach sehr hart ist.
Oder dass der Knipser gar nicht so weit kommt und man die nur quetscht. Und auch das kann sehr schmerzhaft für den Hund sein.
Auch das, ja.
Also das bitte nicht tun. Ich genau. Zu Hause
nachmachen. Don't try this at home. Yes. So, also Hund kann hören.
Hund läuft.
Hund läuft.
Hund ist hübsch.
Hund ist hübsch. Jetzt muss der Hund noch gucken können. man kann das gerade morgens beobachten, dass die meisten Hunde gerade nach dem Wachwerden oder nach einem langen Schläfchen so diesen typischen Schlaf in den Augen haben. Ne? Wir als Kinder, wir haben alle das Sandmännchen geguckt, wir wissen ja, wo es herkommt. Also zum einen, das ist erstmal vollkommen natürlich. Ist aber eine Stelle, wo der Hund selber schwierig drankommt, sich das zu entfernen. Das ist aber überhaupt kein Thema. Einmal mit dem Daumen, komm mal her. Es kann aber auch mal dazu kommen, dass das jetzt nicht dieser bröselige Schlaf ist, sondern dass man das Gefühl hat, der Hund hat wie so Schleim im Auge. Mhm. Auch das kann erstmal natürlich sein. Als Mensch, wir kennen das, wir haben mal irgendwie ein Haar im Auge oder irgendwie, keine Ahnung. Ne?
Man darf ja nicht vergessen, die sind viel näher am Boden, die kriegen viel mehr Staub da rein.
Es kann Staub sein, Steine, genau. Was auch immer. Das ist halt dieser natürliche Ausspülungsprozess. Das Sekret vom Auge, das wird halt genutzt, um Fremdkörper rauszuspülen. Wie gesagt, wir Menschen kennen das auch, uns tränt das Auge. Hast du geweint? Nee, hab was im Auge. Ist halt völlig normal, völlig okay. Kann auch zum Beispiel wirklich mal passieren, dass ein Hund ein, zwei Tage lang einfach den Ausfluss hat, wenn er am offenen Fenster gelegen hat.
Ein bisschen Zug abbekommen.
Heißt nicht sofort, der Hund hat eine Bindehautentzündung.
Nein.
Das reguliert sich.
Ja. Aber sobald es irgendwie eitrig wird oder in einem Übermaß, also in einem ansteigenden Maß im Gegensatz zum normalen Alltag auftritt, bitte immer einen Tierarzt aufsuchen. Also mit Augengeschichten ist nicht zu spaßen. Das ist wahrscheinlich das nach der Nase das empfindlichste Körperteil des Hundes. Da wirklich, wirklich nicht selber mit Hausmittelchen mit. Ich mache da mal einen Kamillenteebeutel drauf oder so arbeiten. Das nicht. Man kann die Augen natürlich auch von vornherein ein bisschen schützen. Es gibt Hunde, die fahren gerne im Cabrio mit oder Steigerungsform davon, Motorräder mit Beiwagen. Kannte ich auch mal einen. Mega cool. Diese Brillen, die sehen super witzig aus für Hunde, aber die erfüllen wirklich auch ihren Zweck. Die schützen die Augen vor Zugluft, vor Insekten, die reinfliegen könnten in solchen Momenten. Da kann man die wirklich gut mit schützen.
Ganz genau. Um nochmal ganz kurz auf eine mögliche Krankheit zurückzukommen. Je nachdem, ob der Hund sich dort anfassen lässt, kann man mal gucken, wenn man das Augenlid ein bisschen nach unten zieht, dann kann man sehr, sehr gut erkennen, ob zum Beispiel das Auge von innen sehr stark gerötet ist. Wenn es nur ein Ausfluss ist und das Auge von innen einfach nur normal diese Blutäderchen hat, dann muss man sich eigentlich wenig Gedanken machen, außer man hat jetzt eine Schwellung am Auge oder sonst irgendwas. Aber meist geht zum Beispiel eine Bindehautentzündung oder sowas einher mit einer sehr, sehr starken Augeninnenrötung.
Ja, oder auch mit einer Schwellung.
Ja.
Also sobald einem da irgendwas nicht so normal oder ne, ein bisschen spanisch vorkommt, bitte wirklich einen Tierarzt aufsuchen. Wie bei allem anderen natürlich auch.
Genau.
Gut.
Damit wären wir für unseren heutigen Beauty-Tag durch und wünschen euch einen schönen Start ins Wochenende. Hoffen natürlich, dass ihr beim kommenden Mystic Monday wieder dabei seid. Und bis dahin, bleibt gesund und macht die Vierbeiner hübsch.
Bleibt sauber. Tschüss.
Tschüss.